HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Und dazu begrüßen Sie heute
Dorothee Meyer-Karwig
und Martin Maria Schwarz zu einer Hörbuchzeit, in der es um die Hörbücher zu neuen Romanen von Verena Kessler und Lisa Roy geht. Den Hörspielregisseur Leonard Koppelmann werden wir im Studio begrüßen und er wird über die neuen Folgen der Sherlock-Holmes-Reihe erzählen. Und außerdem erfahren Sie alles Wichtige zum großen Hörbuch der Gute-Nacht-Fragen in unserer Kinder- und Jugendhörbuchempfehlung. Wir starten mit dem Hörbuch zu dem neuen Roman von Verena Kessler. Die in Hamburg geborene Schriftstellerin lebt heute in Leipzig, hat am dortigen Literaturinstitut studiert und schon mit ihrem Debüt Die Gespenster von Demmin vor 3 Jahren große Aufmerksamkeit erregt und stand dann in der engeren Auswahl für den Aspekte Literaturpreis. Der neue Roman von ihr heißt schlicht Eva. Und Dorothee Meyer-Karwig, wenn dieser Name schon so solitär auf dem Buchcover steht, dann könnte man zumindest an eine Beziehung zur ersten Frau der Welt, zu der Urmutter Eva denken. Sind wir da auf der richtigen Spur?
Naja, in gewisser Weise schon. Damals gab es, so wir der Bibel glauben, 2 Menschen, Adam und Eva. Heute sind es mehr als 8 Milliarden. Und um das Thema Überbevölkerung geht es eben auch in diesem Hörbuch. Im Mittelpunkt stehen jetzt 4 Frauen. 4 Frauen, die sich mit dem Thema Kinderkriegen auseinandersetzen. Und das wird dann verwoben mit dem weiteren Themen Umweltzerstörung und Klimakrise. Und das finde ich schon eine höchst interessante Mischung.
Und ich stelle mir vor, dass diese 4 Frauen unterschiedlichen Alters sind und aus unterschiedlichen Milieus stammen.
Nee, die sind alle in etwa so vielleicht im ähnlichen Alter. Also da ist einmal die Eva Lohaus, also die titelgebende Figur, ist eine Lehrerin und Umweltaktivistin. Dann gibt's noch Sina, eine Journalistin. Mona, verheiratet und Schwester von Sina. Und dann schließlich noch eine Frau, die als Verkäuferin arbeitet und die Nachbarin von Mona ist.
Und diese 4 Frauen, die kennen sich alle untereinander?
Nein, nicht alle gegenseitig, aber ihre Geschichten sind schon miteinander verwoben. Es beginnt damit, dass die Journalistin Sina die Lehrerin und Umweltaktivistin Eva interviewt. Und zwar zu deren These, dass wir alle möglichst keine Kinder mehr in die Welt setzen sollten. Und da hören wir mal einen Ausschnitt.
Sie schreiben, dass der Verzicht auf ein eigenes Kind 58,6 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen könne. Wie diese Zahl berechnet wurde, ist mittlerweile stark kritisiert worden. Aber selbst wenn wir sie mal so stehen lassen, gibt es denn keine andere Lösung, als keine Kinder mehr zu bekommen? Sie lachte, als könnte sie nicht glauben, dass ich diese Frage wirklich stellte. Als hätte sie mir das schon 1000-mal erklärt, als sei ich ein wenig begriffsstutzig. Gut, sagte sie. Wir könnten natürlich alle auf Autos und Elektrizität verzichten. Nicht mehr fliegen, kein Fleisch mehr essen, unseren Konsum radikal einschränken und in kleinen, unbeheizten Wohnungen hausen. Aber selbst dann bliebe immer noch die Frage, wovon wir alle ernähren. Anbauflächen sind eine endliche Ressource. Jeder abgeholzte Wald, jedes Moor, das einem Acker weichen muss, sorgt für den Ausstoß weiterer Treibhausgase. Die Meere sind überfischt, leer im Prinzip. Da braucht es nicht noch mehr Fischstäbchenesser. Es kann kein unendliches Wachstum auf einem endlichen Planeten geben. Das ist eine einfache Rechnung.
Tja, ist das eine einfache Rechnung? Darum geht es. Jetzt ist es so, die Klimaaktivistin Eva hat ihren Golden Retriever zum Interview mitgebracht. Sina, die Journalistin, vergisst im Interview, Eva nach diesem Hund zu fragen, schreibt aber dennoch einen provozierenden Teaser zu ihrem Interview. Dass es ja irritierend sei, dass Eva Lohaus Kinder ablehnt, aber einen großen Hund besitzt, der im Laufe seines Lebens für den Ausstoß von ca. 12 Tonnen CO2 verantwortlich sei.
Die Frage kann man ja schon mal stellen. Passt ja vielleicht nicht so richtig zusammen, aus Umweltschutzgründen zu propagieren, auf Kinder zu verzichten, sich aber dann doch einen Hund anzuschaffen, der jede Menge Fleisch frisst, auch das. Zumindest könnte das ein Stein des moralischen Anstoßes sein, wenn man es sehr zugespitzt sieht.
Ja, aber man muss eben gut recherchieren. Wir erfahren später, warum diese Eva nicht ganz freiwillig den Hund bei sich hatte und überhaupt besitzt. Was folgt, ist dann aber ein sehr übler Shitstorm gegenüber dieser Eva Lohaus in den sozialen Medien. Eva muss sogar die Schule verlassen und aufs Land ziehen, da sie auch zu Hause nicht mehr sicher vor den Anfeindungen ist.
Wie sind denn nun die anderen Frauen mit dieser Geschichte verwoben?
Ja, von Sina haben wir ja schon gehört, dieser Journalistin. Sie ist mit einem Mann zusammen, der unbedingt mit ihr Kinder haben will. Und sie wird jetzt aber einfach nicht schwanger, sodass die beiden schließlich sogar über künstliche Befruchtung nachdenken. Also ganz im Gegensatz zu Eva Lohaus sind. Und dann ist da noch Sinas Schwester Mona, die ist verheiratet mit Roman. Und sie hat es gar nicht drauf angelegt, Kinder zu bekommen und hat jetzt 3.
Wir hatten uns nie für Kinder entschieden, jedenfalls nicht so, wie andere es machten, in vernünftigen Gesprächen, verantwortungsbewusst die Konsequenzen abwägend. Benny wurde im Laderaum des Transporters gezeugt, mit dem wir meinen Kram in Romans Wohnung gebracht hatten, auf einem leeren Parkplatz im Industriegebiet. Keiner von uns hatte ein Kondom dabei, und nachdem Roman vorgeschlagen hatte, aufzupassen, breiteten wir die grauen Decken aus, die der Autovermietung gehörten und eigentlich dazu gedacht waren, Möbel zu schonen. 10 Wochen kannten wir uns, da hielt ich den positiven Schwangerschaftstest in der Hand. Als ich es Roman sagte, war ich schon bei der Beratung gewesen, hatte die Bedenkzeit eingehalten, hätte bloß noch einen Termin machen müssen. Doch er freute sich so aufrichtig, war so ehrlich begeistert, dass ich mich davon mitreißen ließ. So wurden wir Eltern.
Ja, und dann kamen noch schnell Zwillinge dazu und Mona fragt sich inzwischen, war es das, was sie wollte? Ihr Mann ist ständig beruflich unterwegs und sie dauerübermüdet zu Hause bei den Kindern. Ja, und als letztes kommt noch eine Frau dazu, die früher als Sekretärin in Eva Lohaus Schule gearbeitet hat. Sie hat ein Kind verloren durch Krankheit und ist nun die Nachbarin von Mona.
Es war Herbst, als wir die Diagnose bekamen. Und immer noch Winter, als du starbst. Ich konnte lange nicht verstehen, dass es keinen Frühling mehr für dich geben würde. Dass du auch im Sommer nicht wiederkommen solltest. Mittlerweile sind 6 Jahre vergangen. Und immer noch bewege ich mich durch die Zeit, als wäre sie durchlässig.
Ja, das ist eine sehr traurige Episode. Das heißt, bei allen 4 Frauen dreht sich vieles bzw. alles um das Thema Kinder und dann auch um unsere Zukunft.
Es ist ja nun die Aufgabe einer guten Autorin oder Erzählerin, diese Einzelschicksale in dem Roman nun miteinander zu verweben. Geschieht das? Wie geschieht das? Geschieht es auf gute Weise?
Also die Episoden werden auf jeden Fall nacheinander aus der Ich-Perspektive der jeweiligen Frauen erzählt. Und in der Geschichte der einen tauchen dann zum Teil die anderen Frauen als Nebenfiguren auf. Jeder Ich-Erzählerin wird hier eine eigene Stimme dann auch gegeben in diesem Hörbuch. Das heißt, wir hören hier 4 Schauspielerinnen, Marie-Isabel Wahlke, Maike Rötzer, Inka Löwendorf und Jodie Alborn.
Von Männern war nur ganz kurz die Rede, also zumindest bei 2 Frauen, von denen Sie erzählt haben. Kommen die sonst noch irgendwie drin vor?
Ja, und die Kinder ja auch noch, ne, um ja, die eben, es eigentlich geht, die kommen schon vor, aber nur wieder gespiegelt durch die Frauen an ihrer Seite. Und zu den Kindern, da werden vor allen Dingen 2 beschrieben, ein Mädchen und ein Junge, auch nur aus der Sicht dieser Frauen, die erzählen. Und diese Kinder, die schwanken so zwischen dem Gefühl, ich muss und ich will mich engagieren und auch der Angst vor Veränderungen durch die Klima- und Umweltkrise.
Also da ist jetzt alles drin, was die Zeit gerade bewegt und die Gesellschaft, angefangen von Umwelt- und Klimakrise über Beziehungsstress, Gleichberechtigung bis zur Trauerbewältigung nach dem Tod des eigenen Kindes. Macht die Autorin Verena Kessler da nicht ein allzu großes Fass auf?
Ein bisschen schon, aber es hängt eben auch alles miteinander zusammen. Also jede Geschichte berührt einen Teilaspekt des großen Themas Kinder in dieser Welt und der Zukunft dieser Welt. Und die Frauen, die weiterhin als erste mit der Betreuung und allem drumherum konfrontiert sind, die fühlen sich schon ziemlich zerrissen zwischen den Anforderungen von außen und den eigenen Wünschen und Bedürfnissen. Und man bekommt dadurch auch ein großes Verständnis für jede dieser Frauen, auch wenn sie mit mitunter mal ein bisschen ausrasten und ungerecht gegenüber ihren Männern sind. Es ist bei allem schweren Themen kein deprimierender Roman, sondern einer, der zum Nachdenken anregt und auch Perspektiven aufzeigt. Also Eva, die kinderlose Lehrerin, kümmert sich beispielsweise schließlich auf dem Land um ein Mädchen, das ohne Mutter aufwächst, und sie versucht, diesem Mädchen die Angst vor der Zukunft zu nehmen, damit diese irgendwann mal aktiv zum Beispiel als Wissenschaftlerin für den Erhalt der Welt arbeiten kann. Also ich habe jedenfalls sehr gerne und gebannt zugehört, auch dank der durchweg guten, recht kernigen Frauenstimmen, wobei so kleines Manko, der Verlag hat versäumt, sie den einzelnen Personen zuzuordnen. Und das ist mir dann auch ein bisschen schwer gefallen, weil ich zumindest Marie-Isabel Wahlke und Melke Rötzer noch nicht als Hörbuchinterpretin so gehört habe.
Dankeschön, Dorothee Meyer-Karwick. Sie stellten vor Verena Kessler, Eva, gelesen von Marie-Isabel Wahlke, Melke Rötzer, Inka Löwendorf, Jodi Albon. Das ist eine MP3-CD, gut 5,5 Stunden Hörzeit. In einer ungekürzten Fassung ist dieses Hörbuch bei DAV erschienen zum Preis von 24 Euro. Und Sie hören weiter die Hörbuchzeit in HR2 Kultur und wir kommen zu Sherlock Holmes, dem berühmten Meisterdetektiv, und seinen Assistenten und Freund Dr. Watson. Das sind Geschöpfe bekanntlich des englischen Schriftstellers Arthur Conan Doyle und die beiden ermitteln seit Ende des 19. Jahrhunderts. Dr. Watson diente Doyle zudem als Chronist der Ermittlungen und Vermittler für die Leser. Seit einigen Jahren ist Sherlock Holmes nun auch in moderner Form zurückgekehrt. Im Fernsehen ermittelte er in der britischen TV-Reihe Sherlock mit David Cumberbatch als Titelheld. Aber es gibt auch eine erfolgreiche Hörspielreihe mit dem Titel Sherlock und Watson. Neues aus der Baker Street. Sherlock Holmes wird hier von Johann von Bülow gesprochen, Dr. Watson von Florian Lukas. Und wir beschäftigen uns nun mit der aktuellen 3. Staffel der Hörspielreihe. Dazu ist der künstlerische Leiter der Reihe zu uns ins Studio gekommen, Leonard Koppelmann. Herzlich willkommen.
Ich danke für die Einladung.
Die ersten Folgen der 3. Staffel dieser Hörspielreihe sind gerade erschienen. Bis Juni wird die ganze Reihe zumindest im Download erhältlich sein. Ja, die Besonderheit, die sehr aufwendig produzierten Hörspiele wurden nämlich nicht von einer ARD-Anstalt produziert, sondern dieses Mal von einem Verlag, dem DAV-Verlag, der Audioverlag. Und jetzt hören wir uns mal ein Beispiel an aus Ihrer Bearbeitung von Sherlock Holmes, diesem berühmten Stoff.
At Lucifer Morningstar 666. Stopp! Aufhören! Ich will nichts hören oder lesen. Eve Polastri gets Villanelle, 22.40 Uhr. At Eve Polastri gets Villanelle. Soll ich die beiden für dich umlegen, Liebste? Ich hätte große Freude daran. Villanelle loves Eve, 22.41 Uhr. At Villanelle loves Eve. Uäh. Traurige Smiley. Nicht du auch noch. Eve Polastri gets Villanelle, 22.42 Uhr.
Wieso sind die aufregendsten Frauen alle psychopathische Killerinnen? Robin Hepps Batman, 22.43 Uhr.
So, das war tatsächlich jetzt mal ein Beispiel für die Modernität, die in unseren Sherlock und Watson eingezogen ist, nämlich ein Blog. Mhm. Es wird die Ermittlungsarbeit oder das Aufrollen eines Falls wird kommentiert von Stimmen, die Live-Veröffentlichung des Materials von Watson begleitet und eben kommentiert.
Auf den CDs kommen wir nochmal auf das klassische Medium, auf das haptische Medium zu sprechen. Da steht nun keine Autorin, aber im Vorspann wird ihre Schwester genannt, Viviane Koppelmann. Sie dagegen sind nun der künstlerische Leiter. Wie kann man sich die Zusammenarbeit vorstellen?
Meine Schwester hat Drehbuch studiert in Ludwigsburg, ist also dem Medium sehr nah, ist eigentlich also die Fachfrau für Autorenschaften in unserer Zusammenarbeit. Und ich habe umgekehrt sehr lange im Hörspiel gearbeitet und arbeite noch in dem Medium. Und ich darf dann ein bisschen sowas wie ein Dramaturg oder Edellektor sein. Ich bin der, mit dem Viviane, meine Schwester, die Stoffe entwickelt, dann Brainstorming anstellt, in welche Richtung so eine Staffel laufen kann, welcher große Bogen erzählt wird, und betreue dann eben sie als Dramaturg, wenn sie die Manuskripte schreibt und eben bestimmte Plotpoints nochmal mit mir durchgehen möchte, dann bin ich ihr Partner dabei.
Die Hörspiele, die spielen auf zwei Zeitebenen. Neben den erzählten Fällen geht es auch darum, dass mit Dr. Watson etwas passiert ist. Er ist nämlich verschwunden. Die Frage ist, hat Sherlock Holmes Gegenspieler Moriarty etwas mit diesem Verschwinden zu tun? Die Suche nach Dr. Watson, die zieht sich dann durch alle Folgen der dritten Staffel. Wie sind diese beiden Zeitebenen grundsätzlich miteinander verwoben?
Also tatsächlich ist ja Dr. Watson eine Art Chronist. Das heißt, auch in der historischen Auflösung berichtet Dr. Watson über etwas Zurückliegendes, das, was die konkrete Fallauflösung von Sherlock Holmes und ihm eben betrifft. Das haben wir auch so behalten. Also das heißt, es werden immer vergangene Fälle in einer Folge aufgelöst. Und es gibt eine Art Metaplot, das heißt, das ist der Gegenwartsplot, der sich über alle 5 Folgen dann hinweg erzählt. Und der befasst sich mit dem Verschwinden von Dr. Watson, der am Schluss der vorigen Staffel eben, warum, das wissen wir nicht, jedenfalls nicht bis zum Ende dieser Staffel, zusammen mit Moriarty, dem großen Gegenspieler Sherlock Holmes, geflohen ist.
Auffällig ist auch, dass sie bei den neuen Fällen reale Ereignisse aufgreifen, zum Beispiel in dem Fall das Inferno von Laura Norwood, den furchtbaren Brand im Grenfell Tower in London im Jahr 2017. Hier wird er Gresham Tower genannt. Und wie geht's dann weiter?
Hier wurden hochentzündliche Dämmplatten verbaut bei einer Renovierung. Und das aus rein habsüchtigen, habgierigen Motiven mit solchen katastrophalen Folgen wie in diesem Falle, das gibt einen fulminanten Kriminalfall her. Und so versuchen wir tatsächlich eben immer mit einem Gegenwartsbezug oder mit einer politischen Konnotation unsere Fälle zu erzählen.
Und da hören wir jetzt mal rein.
Mr. McFarlane.
Sie müssen mein spätes Erscheinen bitte entschuldigen, aber mir bleibt nicht viel Zeit. Die Polizei wird jeden Augenblick hier sein.
Wie können wir Ihnen denn behilflich sein?
Ich bin unschuldig. Diese Anschuldigungen, ich kann mir selbst nicht erklären, wie es zu dieser Katastrophe kam. Und ganz bestimmt habe ich Jonas Aldecker nicht ermordet. Im Gegenteil, ich habe noch versucht, ihn zu retten. Irgendjemand will mich ruinieren. Sie müssen mir helfen. Wenn jemand die Wahrheit herausfinden kann, dann Sie.
Sherlock Holmes, öffnen Sie augenblicklich die Tür. Sonst muss ich Sie aufbrechen lassen.
Ich sehe keine andere Möglichkeit. Sie müssen sich der Polizei stellen.
Aber ich bin unschuldig.
Leonard Koppelmann, erzählen Sie doch noch mal kurz etwas zu den beiden Sprechern respektive Schauspielern, also Johann von Bülow und Florian Lukas, die die beiden Protagonisten hier darstellen.
Ja, ein für uns Wunschpärchen von der ersten Folge an, weil Johann von Bülow bringt eine gewisse snobistisch, angelsächsisch distinguierte Distanz mit, die ihn als Sherlock geradezu prädestiniert, während Florian Lukas als Dr. Watson eben ein bisschen die Verlängerung des Hörers oder der Hörerin in die Stücke ist, also die Augenhöhe mit uns Publikum behält und die Dinge, die beim Übermenschen in Anführungsstrichen Sherlock Holmes so abgehoben stattfinden, wieder auf die Erde bringt.
In der 12. Folge geht es um ein Medienimperium und um den Streit unter den Mitgesellschafterinnen. Das sind 3 Schwestern. Auch das löst Sherlock Holmes natürlich in gewohnter Manier. Gibt es für diese Geschichte auch einen realen Hintergrund?
Da waren Medien als solche ein Thema und dann kann man schon vielleicht an Murdoch denken und an andere Großverleger, die ja auch nun wesentlichen politischen Einfluss nehmen auf Gesellschaften und auf Wahlen und auf politische Entwicklungen in unseren verschiedenen Demokratien.
Dankeschön, Leonard Koppelmann.
Ich habe zu danken.
Künstlerischer Leiter der Hörspielreihe Sherlock und Watson, Neues aus der Baker Street. Wir sprachen hier über die 3. Staffel der Hörspielreihe. Geschrieben wurden die Folgen von Viviane Koppelmann, frei nach Motiven von Arthur Conan Doyle. Und mit den Sprechern bzw. Schauspielern, zwei haben wir schon erwähnt, Johann von Bülow, Florian Lukas, aber es sind auch noch dabei Leslie Malton, Peter Jordan, Kai Magnus, Sting und vielen anderen mehr. Jede Folge umfasst zwei CDs mit einer Länge von je 1,5 bis 2 Stunden. 14 Euro kostet das Doppelpack. Bei DAV erschienen ist diese Hörspielreihe, wie erwähnt. Und weitere Folgen der dritten Staffel kommen dann in den nächsten Wochen in den Handel. Und in der Hörbuchzeit geht es weiter mit Lisa Roy. Und damit sind wir bei einer Debütantin. Lisa Roy ist Anfang 30, hatte bislang vornehmlich in Literaturzeitschriften geschrieben und sich dann an ihren ersten Roman begeben, für den sie, als er noch am Anfang stand, 2 Förderpreise erhielt, damit sie ihn vollenden kann. Das klingt schon mal vielversprechend. Und der Titel ist es erst recht. Er heißt nämlich »Keine gute Geschichte«. Und dieser Roman ist nun als Hörbuch beim Verlag DAV erschienen. Dorothee Meyer-Karweck, das zeugt schon von einem gewissen Selbstbewusstsein, den eigenen Roman so zu nennen, oder?
Ja, beziehungsweise vom Mut des Verlages. Das Buch ist übrigens bei Rowohlt erschienen. Natürlich ist nicht der Roman selbst gemeint, sondern die Lebensgeschichte der Protagonistin Ariel.
Und auf jeden Fall wirkt der Titel originell, das wollte ich nur sagen, er ist anziehend. Ja, dann erzählen Sie uns mal etwas von dieser Ariel.
Diese Ariel ist etwa 30 Jahre alt und stammt aus Essen-Katernberg. Das ist, wer es nicht weiß, ein doch ziemlich runtergekommener Stadtteil im Essener Nordosten. Und gerade wird diese Ariel wieder an ihre Kindheit in Essen-Katernberg erinnert, denn dort sind vor kurzem 2 Mädchen verschwunden. Alle Welt sucht jetzt nach ihnen. Ariel wird nicht so ganz gern an ihre Herkunft erinnert, denn sie hat sich rausgearbeitet. Sie ist bzw. war gut verdienende Social-Media-Managerin in Düsseldorf. Doch dann bekam sie heftige Depressionen und musste in eine psychiatrische Klinik. Wieder raus weiß sie jetzt erstmal nicht so richtig, was sie tun soll. Und dann bekommt sie einen Anruf. Und da hören wir rein. Es liest Lisa Rdina.
Ich weiß nicht, ob Sie sich an mich erinnern. Ich bin auch in Katernberg aufgewachsen, aber ich war und bin natürlich ein paar Jahre jünger. Also, Ihre Großmutter ist gestürzt. Sie wurde gestern aus der Reha entlassen und ist nun allein in der Wohnung. Ich habe leider erst jetzt ihre, oder kann ich du sagen? Ich sag mal du, ja? Ich habe erst jetzt eine Nummer herausbekommen. Es geht ihr ganz okay. Sie hat sich den Oberschenkelhals gebrochen. Aber es sieht so aus, als würde es gut verheilen. Okay, schön, sagte ich. Sie ist allein und außerdem ein bisschen verstört wegen der Vorfälle. Du hast ja bestimmt mitbekommen, die beiden Kinder. Und da dachte ich, ich spüre dich mal auf und frage, ob du Zeit hast, für eine Weile nach Hause zu kommen. Varuna braucht ein bisschen Beistand. Und ich glaube, sie braucht dich. Ich leugnete, von den verschwundenen Mädchen gehört zu haben. Leugnete auch, mich an Miriam zu erinnern. Und fragte dann, warum ich? Nicht nett, ich weiß. Naja, du bist ihre einzige Verwandte. Ich hab gedacht, also, wer sonst? Du vielleicht, wenn ihr so gute Freunde seid. Ich legte die Hand auf meinen Bauch und betastete meine Muskeln. Vielleicht für ein paar Tage, es muss nicht lange sein. Ich hatte auf ein Zeichen gewartet. Das hier war wohl eins. Ich stimmte zu.
Tja, wir können aus diesem Ausschnitt ablesen oder ableiten, dass die Ariel nicht so das innigste Verhältnis zu ihrer Großmutter hat.
Ja, genau. Das liegt nicht nur daran, dass Ariel generell ihre Vergangenheit abschütteln will, sondern auch daran, dass ihre Mutter Rita ebenfalls verschwunden ist. Da war Ariel gerade 6 Jahre alt. Und Ariel wuchs dann bei der Großmutter auf, Großmutter Heidrun, die sich Varuna nennt, Töpfer, haarlose Katzen hält und insgesamt sehr exzentrisch ist. Und die scherte sich damals merkwürdigerweise nicht groß um das Verschwinden der Tochter. Und das ist ein weiterer Grund, warum Ariel kein gutes Verhältnis zu Varuna hat.
Dann ist dann ihr Einzug bei ihr mehr aus Not geboren oder hat sie doch das Bedürfnis, ihr zu helfen?
Naja, ich sag mal, sie macht es, weil da vielleicht doch noch ein Restverantwortungsgefühl für die Großmutter da ist. Sie macht es aber auch vor allen Dingen, weil sie gerade eh nicht so richtig weiß, was sie nach der Psychiatrie tun soll. Zurück auf die Arbeit will sie erstmal nicht. Und so ist sie dann wieder zurück in dem sozialen Milieu, das sie unbedingt verlassen wollte. Und sie wird von den einen freundlich begrüßt und von den anderen eher runtergemacht. Und natürlich wird Ariel auch mit dem Verschwinden der beiden Mädchen konfrontiert. Lara und Ashanti heißen die. Und die werden auch mit Hilfe von Plakaten gesucht. Ariel sieht dann die Plakate und denkt sich ihr Teil.
Lara hatte eine pinkfarbene Plastiksträhne in ihr blondes Haar gebunden. Auf der anderen Seite klemmte eine rote Haarspange. Über ihren kleinen Brüsten, vermutlich noch Babyspeck, stand in Strasssteinen Hannah Montana. Das runde Gesicht mit den vollen Lippen und den blauen Augen wirkte obszön. Trug sie Make-up? Sie lächelte in die Kamera und wirkte nicht wie ein Mädchen, das man vermisst. Das ist gemein, entschuldige. Du hast vielleicht auch nicht wie jemand ausgesehen, den man vermisst. Und ich weiß es ja besser. Zurück zu den Mädchen. Ashanti war schöner, als ihr wahrscheinlich guttun würde. Ihr ebenmäßiges Gesicht erinnerte an eine junge Beyoncé. Ihr wolkenartiger Afro-Dot daran, dass sie eine weiße Mutter hatte, die mit dem krausen Haar ihrer Tochter überfordert war. Teilnahmslos, mit halb geöffnetem Mund, schaute sie in die Kamera. In weißer Bluse mit Goldkettchen sollte sie vermutlich aussehen wie eine zukünftige Anwältin, erweckte aber eher den Eindruck einer Edelnutte. »Wo sind unsere Babys?« wurde über den Fotos gefragt. Ich stellte mir vor, wie ein Banker in einigen Jahren »Baby« in Ashantis Ohr hauchen würde, irgendwo in einem Club bei Mailand, nachdem ihr eine Modelkarriere versprochen worden war. Vorausgesetzt natürlich, sie lebte und konnte noch Edelnutte werden.
Tja, das war ein Ausschnitt aus Keine gute Geschichte von Lisa Roy, gelesen von Lisa Rdina. Und wenn man so überlegt, was ist Ariel für ein Charakter? Wir erleben sie hier, ja, als ziemlich kratzbürstig, auch so ein bisschen schnoddrig, aggressiv. Also sie kommt auch wirklich nicht immer ganz sympathisch rüber, aber sie schlägt eben gedanklich und mit Worten um sich, weil sie sich selber verletzt fühlt. Schon in ihrer Jugend, das zeichnet sie ebenfalls aus, musste sie lernen, sich zu nehmen, was sie haben wollte. Und das tut sie eben auch jetzt, auch sexuell übrigens. Und auch wenn es der Vater einer der verschwundenen Mädchen ist. Und noch ein kleiner Hinweis, prüde darf man bei diesem Roman nicht sein.
Das ist jetzt das grundsätzliche Setting der Geschichte. Wie geht es weiter? Wie entwickelt er sich? In welche Richtung?
Ja, es geht in dem Roman um die verschwundenen Mädchen. Da ist der Roman fast ein halber Krimi. Es geht natürlich auch um Ariels Mutter, über die Ariel nun als Erwachsene einiges Neues erfährt. Es geht auch um die etwas undurchsichtige Rolle von Varuna, Ariels Großmutter, bei all dem. Und es geht natürlich um die Entwicklung dieser jungen Frau Ariel. Das alles mengt sich schon zu einer durchaus spannenden Geschichte, die hier sehr, ich sag mal, schonungslos und auch mit viel Wucht erzählt wird. Das ist nichts für zarte Seelchen. Wer aber etwas über die weniger begüterten Ecken unserer Republik erfahren möchte und auch darüber, wie riesig die sozialen Grenzen schon zwischen einzelnen Stadtteilen sein können, der lese oder höre eben diesen Roman.
Ja, apropos hören, der Roman, Sie haben es ja schon gesagt, wird gelesen von Lisa Hirtina, die nun sehr gerne genommen wird im Moment für solche taffen Texte. Und das macht sie auch ziemlich gut. Also da ist man sofort von ihr, ja, so angefixt.
Ja, genau. Also sie trifft, finde ich, sehr gut den Ton. Das ist so ein wunderbar schnoddriger Ton. Sie kann auch Sätze regelrecht auskotzen. Sie kann aber auch stimmlich dann wieder eine sensiblere Gangart einschalten. Also insgesamt, finde ich, ist dieser Text wirklich sehr gut bei ihr aufgehoben.
Und dieser Text stammt von Lisa Roy. Diese Geschichte heißt Keine gute Geschichte. Gelesen von Lisa Hirdina. Eine MP3-CD ist das. 7 Stunden, 9 Minuten Hörzeit. Ungekürzt ist dieser Roman bei DAV erschienen und er kostet 22 Euro. Und wir kommen in der Hörbuchzeit nun zu einem Hörbuch für Kinder ab 5 Jahren. Und das Hörbuch trägt den vielversprechenden Titel Das große Hörbuch der Gute-Nacht-Fragen. Dorothee Meyer-Karwick. Ich kenne erstmal Gute-Nacht-Geschichten. Von Gute-Nacht-Fragen habe ich noch nichts gehört, aber das muss ja nichts bedeuten.
Ja, was man weiß, Kinder können einem ja wirklich Löcher in den Bauch fragen. Und das ist ja auch schön und auch wichtig. Und die Autorin Isabel Thomas behauptet nun, Kinder stellen diese Fragen besonders gern zur Schlafenszeit.
Aha.
Ja, ich glaube, das tun sie den ganzen Tag, aber abends sind die Eltern sicher besonders müde und mögen nicht mehr aufwendig recherchieren. Und dieses Hörbuch kann beiden Seiten helfen, also Kindern mit interessanten Fragen und Eltern mit den Antworten.
Sagen Sie noch kurz was zur Autorin.
Isabel Thomas ist eine Wissenschaftsautorin. Das heißt, sie hat schon eine ganze Reihe von Büchern für Kinder und Jugendliche in diesem Bereich geschrieben. Außerdem schreibt sie auch Artikel für Wissenschaftsmagazine und sie hat Humanwissenschaften und Bildungsforschung studiert, und zwar in Oxford und Cambridge. Das heißt, sie weiß durchaus, wovon sie redet, und das merkt man auch diesem Hörbuch an, von dem ich selbst einiges noch gelernt habe.
Mhm, das ist doch interessant, das will ich gleich noch näher wissen. Kommen wir mal generell zum Inhalt. Welche Fragen, welche Art von Fragen werden denn hier wie beantwortet?
Also erstmal, das Hörbuch ist folgendermaßen aufgebaut. Verschiedene Kinder stellen jeweils eine Frage und eine weibliche Stimme, hier spricht Sherry Reeves, liest dann die Antworten. Und dazwischen gibt es so kurze Musiktrenner. Und es sind vor allen Dingen naturwissenschaftliche Fragen, die hier gestellt werden. Beispielsweise zum Körper. Warum haben wir zwei Ohren? Woher kommen blaue Flecken? Und so weiter. Es gibt Fragen zum Weltall, zu Tieren und Pflanzen, aber auch beispielsweise aus dem Bereich Psychologie. Also warum mag ich meine Freunde und Freundinnen lieber als andere Leute beispielsweise?
Ja, eine raffinierte Frage. Gut, dann kann man mal gespannt auf die Antworten sein.
Ja, wir hören jetzt eine Frage, die Kinder vielleicht besonders lustig finden.
Was ist der schlimmste Geruch der Welt?
Deine Nase kann mindestens 1 Billion Gerüche erschnuppern. Doch das Gehirn muss entscheiden, ob sie lecker oder eklig sind. Gehirne sind verschieden, aber es gibt Gerüche, die fast alle Menschen grässlich finden. Einer davon ist Skatol, der Geruch von Kacke. Obwohl Skatol in großen Mengen ekelhaft stinkt, kann eine klitzekleine Menge davon süß und blumig riechen. Blüten wie Jasmin duften nach Skatol und man benutzt es sogar als Aromastoff für Vanilleeis. Ein anderer bekannter Gestank ist die schwefelhaltige Flüssigkeit, die Stinktiere aus ihrer Stinkdrüse versprühen. Feinde, die davon getroffen werden, müffeln bis zu 3 Wochen lang. Schwefel ist übrigens für viele üble Gerüche verantwortlich, zum Beispiel bei faulen Eiern, Stinkesocken und Fürzen. Aber ob du es glaubst oder nicht, es gibt noch schlimmere Gerüche. Wenn ein Metall namens Selen mit Wasserstoff chemisch reagiert, entsteht ein fieses Faulgas namens Selenwasserstoff. Das möchtest du niemals riechen. Ein Hauch davon kann den Geruchssinn eines Menschen stundenlang lahmlegen. Eine größere Menge kann sogar tödlich sein. Forscher, die den Geruch von Selenwasserstoff überlebten, haben ihn mit faulen Rettichen oder dem Gestank von 6 Stinktieren und einem brennenden Reifen verglichen. Was war das Schlimmste, was du je gerochen hast?
Tja, auf diese Frage antworten kleine Kinder sicher gern sowas wie mein kleiner Bruder.
Bei den Antworten, das war ja auch jetzt gerade zu hören, da werden auch Fachbegriffe verwendet. Kann schon mal passieren, dass man ein Kind mit 5 Jahren das alles nicht kennt. Kriegt das denn irgendwann ein Instrumentarium zur Hilfe?
Nein, das kriegt es nicht. Es geht ja hier nur um Namen von chemischen Verbindungen, also Skatol. Und wenn man bedenkt, wie viel verschiedene Dinosauriernamen sich auch kleine Kinder merken können, also da halten ja viele Erwachsene nicht mit, da denke ich mir, das ist schon in Ordnung so. Und das kommt ja jetzt auch nicht bei jeder Antwort vor. Wir hören jetzt noch einen Ausschnitt aus der Antwort auf die Frage, gibt es Freundschaft auch bei Tieren?
Freundschaften können für Tiere Hilfe und Schutz bedeuten, besonders wenn sie in einer größeren Gruppe leben. Doch das scheint nicht der einzige Grund zu sein, weshalb Tiere sich anfreunden. Die von Forschungsgruppen beobachteten Tiere merkten sich offensichtlich nicht, wer dem anderen etwas schuldete. Genau wie wir freundeten sich die Tiere wahrscheinlich an, weil es sich gut anfühlt, mit jemandem zusammen zu sein, ohne an die Vorteile zu denken. Bei Menschen sind diese Vorteile übrigens weniger Stress, eine bessere Gesundheit, ein besseres Immunsystem und sogar ein längeres Leben.
Das hört sich alles sehr anregend, gut durchdacht auch und gut überlegt an. Hm. Was haben Sie denn selber mitgenommen? Was hat Sie denn besonders begeistert oder Ihr Wissen erweitert?
Na, das mit dem Skatol, das wusste ich nicht, dass so die Duftstoffe von Kacke auch in Vanilleeis vorkommen. Da muss ich mich erst noch ein bisschen dran gewöhnen. Ja, durchaus, Erwachsene können auch noch was lernen und auch die Machart dieses Hörbuchs gefällt mir eigentlich gut. Also die Kinderstimmen, dann die Stimme von Sherry Reeves als Expertin. Und die Musik dazu, das fügt sich alles gut und klingt sehr entspannt. Und schön finde ich auch, dass es so Fragenkomplexe gibt, also zum Universum oder zum Schlafen oder anderen Themen, werden gleich 2, 3 Fragen hintereinander gestellt. Da kann man sich eben gut mal mehrere zusammenpassende Fragen hintereinander anhören und das eben natürlich nicht nur zur Schlafenszeit.
Und ich habe so ein bisschen den Verdacht, Dorothee Meyer-Kavik, nachdem, wie Sie das hier vorgestellt haben, dass es auch viele, viele Erwachsene interessieren könnte.
Genau.
Ja. Dieses Hörbuch kommt von Isabel Thomas. Das heißt, das große Hörbuch der Gute-Nacht-Fragen für neugierige Kinder, gelesen von Sherry Reeves. 2 CDs sind das, 2 Stunden 39 Minuten Hörzeit zum Preis von knapp 13 Euro ist dieses Hörbuch bei CBJ Audio erschienen. Die Altersempfehlungen, wir haben sie schon genannt, hier ab 5 Jahren. Ja, und wie die allermeisten Hörbücher gibt es auch dieses Hörbuch natürlich auch als Download-Angebot. Und damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Wenn Sie die gesamte Hörbuchzeit oder einzelne Beiträge noch einmal anhören möchten, das geht jederzeit als Podcast auf hr2.de und in der ARD Audiothek. Sie können die Sendung dort auch kostenfrei abonnieren. Und es verabschieden sich für heute von der Hörbuchzeit Dorothee Meyer-Kavik, Leonard Koppelmann und Martin Maria Schwarz.